Ja, der Wolfgang hat mich ja schon mal kurz vorgestellt. Ich dachte aber vielleicht, wenn jemand noch gar nichts weiß, ist es vielleicht nochmal nett, noch ein, zwei Sätze mehr zu hören. Also ich komme aus Celle, bin verheiratet mit der Ilona und habe zwei Kinder und bin seit 20 Jahren bei den Jesus Freaks. Ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, mehr. Ich komme da immer so ein bisschen durcheinander. Mag auch mit dem Alter zu tun haben, aber ich kann mir das irgendwie nicht immer so richtig merken. Deswegen muss ich mal rechnen. So, wie lange bin ich da jetzt eigentlich dabei und was habe ich da gemacht und so. Genau. Ich arbeite als Erzieher in verschiedenen Projekten, mache dies und das und habe auch noch mal Theologie studiert und arbeite in diversen Beratungskontexten und so weiter und so weiter. So. Kennt er mich, aber das ist jetzt. Jetzt können wir anfangen. Als ich mit dem Wolfgang vorher so ein bisschen überlegt habe, so, ja, gibt es eigentlich ein Thema, worüber ich predigen soll? Und sage so, ja, nee, erstmal so hier, Predigtfreiheit und so. Das ist super. Und dann kam Anfang der Woche noch so eine Sprachnachricht. So, aber wenn es etwas geben würde, worüber du eventuell nochmal so, also so habe ich ihn jedenfalls verstanden, predigen könntest, würdest, also, so, dann gibt es gerade so ein bisschen was, so was das Thema Großzügigkeit beschäftigt euch wohl ab und an mal in den letzten Wochen, Monaten. Und ich habe gemerkt, dass auch sofort was bei mir angesprochen. Und ich dachte, ah, okay, ja, cool, schön, da habe ich Lust drauf. Und dann habe ich auch nochmal geguckt, okay, wenn sie das beschäftigt hat, dann kann es ja auch sein, dass da ja auch schon vorher Leute darüber gepredigt haben. Und habe ich mal so geguckt und habe ich gesehen, dass die Predigt vom Hans, als der das letzte Mal hier war, Großzügigkeit hieß. Und habe ich da mal reingehört. Ich dachte, Mensch, so, ja, spannend, schön, gute Predigt, super. Und die letzte von Wolfgang, ja, auch super, gute Predigt. Und ich dachte, ja, mal sehen, Herr, ob du noch was anderes zu sagen hast aus das. Und mal gucken, ob da noch was kommt. Ich glaube schon. Deswegen sage ich euch mal kurz, worum es gehen soll. Es soll um Großzügigkeit als grobes Überthema gehen und das Herz, was wir dahinter haben. Die Herzenseinstellung, das, was mit unseren Herzen passiert. Und ich würde euch gerne mit hineinnehmen in so ein paar Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und Entscheidungen, wie man gute Entscheidungen treffen kann. Dabei. Vielleicht. Das ist so ungefähr Inhalt der Predigt. Du kannst jetzt dir noch überlegen, ob der Kindergottesdienst nicht doch spannender für dich wäre. So, das wäre jetzt noch die Möglichkeit dazu, wenn du sagst, das ist doch nicht so mein Thema. Ja, also, okay. Wenn nicht, dann darfst du, bist herzlich eingeladen, dich darauf einzulassen, was ich dir erzählen möchte. Ich lese euch mal was vor. Aus der Bibel, aus der Elberfelder Übersetzung. Eieiei. Und er, das ist Jesus, setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Stelle. Und auch wenn es hier jetzt wieder explizit um Geld geht, bitte ich euch so ein bisschen auch so mitzudenken. Es geht nicht immer nur um Geld bei diesem Thema. Ja, aber da machen wir so mal ein bisschen ein paar Sachen aber auch mal fest. Was passiert da eigentlich? Da ist eine Witwe. Wir wissen über diese Frau eigentlich gar nichts. Wir wissen eigentlich nur 3 Sachen. Dass sie eine Frau ist, dass sie eine Witwe ist und dass sie arm ist. Das sind die einzigen Sachen, die wir über diese Person wissen. Und dass sie da kam und irgendwie Geld eingelegt hat. Und trotzdem war das, was sie tat, anscheinend so besonders, dass es Jesus eine Lektion wert war, seine Jünger mal alle herbeizurufen und sagen, ja, komm mal her. Habt ihr das gesehen? Und man überlegt immer so ein bisschen, ja gut, wie viel sind diese 2 Schärflein, dieser 1 Cent umgerechnet in römische Währung, wie viel war das eigentlich wert? Und das ist immer so ein bisschen schwierig, weil das kann man nicht so genau sagen, weil sich die Lebensverhältnisse immer ändern und so weiter, aber man ist sich eigentlich insoweit einig, das ist, auch wenn man es auf heutige unsere Verhältnisse umbringt, das ist ein Centbereich. Ja? Es war sehr, sehr wenig, was diese Frau geben konnte. Aber das Spannende daran ist ja, diese Frau wird hier als Witwe und Arme vorgestellt, die hätte gar nichts geben müssen. Die war befreit, nach dem jüdischen Gesetz heraus, ja, zu geben. Sie brauchte keinen Zehnten geben, sie brauchte keine Tempelsteuer geben, sie brauchte gar nichts geben, sondern sie war jemand, der eigentlich empfangen sollte. Sie war eine von denen, für die gesammelt wird. Sie war eigentlich eine, die hätte dastehen können und sagen, danke, dass ihr gebt. Danke, dass ihr es ermöglicht, dass ich weiter meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Aber anscheinend gab es irgendetwas, was in ihr es ausgelöst hat, dass sie geben wollte. Obwohl sie es nicht musste. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Sondern das kleine bisschen Sozialsystem, was es in irgendeiner Art und Weise da noch gab, hat eigentlich gesagt, wir wollen uns um dich kümmern. Die Situation, die es hier gab, es gab so innerhalb des Tempels so 13 Krüge, die aufgestellt wurden, wo man diese Opfergaben reintat. So, 4 davon waren für die Witwen und Armen und ja. Und anscheinend sind das wohl diese Geldkästen, hier sind eine Gotteskästen, weil es ganz klar ist, das Geld gehört Gott. Die hier Elberfeld und andere Übersetzungen sagen Schatzkästen. Weil es trifft ja auch, weil er hat das Geld da rein. Die hatten anscheinend eine ganz besondere Form und das hat einen ganz besonderen Sound gemacht, wenn man da Sachen reingeworfen hat. Und so, dass es Leute mit Trompetenschall verglichen haben. Also ich weiß nicht, wie die konstruiert waren, aber anscheinend machte das ganz schön Geplänkel. Ja? Und man könnte auch so ein bisschen an dem, was Leute reinwerfen, an dem Geplänkel hören, wie viel das ist. Ob es viel plänkelt und an den Dingern hin und her fällt und so. Oder vielleicht haben die unterschiedlichen Geldstücke unterschiedliche Sachen gemacht. So, dass sich in der Zeit auch geflügelte Worte daraus ergeben haben. Nämlich, das klingt wie Posaunen. Ja? Posaunenschall. Und vielleicht hat Jesus das auch gehört. Also erstmal ist es sowieso eine ganz spannende Sache. Was tut denn Jesus? Wir lesen diesen Text einfach so. Jesus stellt sich dahin und beobachtet, wer wie viel gibt. Das ist doch schon ein bisschen, das macht man doch nicht, oder? Das ist so, als wenn du mit einem Klingelbeutel rumgehst und guckst, was jemand reingetan hat. So, ja? Das macht man doch nicht, denken wir uns doch so. Das kannst du doch nicht bringen, irgendwie hier die Leute irgendwie so anzugucken und genau zu wissen, ja, das ist gut und das ist viel und das ist so. Naja, macht Jesus. Und es scheint auch noch nicht mal irgendwie was Ungewöhnliches zu sein. Wahrscheinlich gab es auch genug Tratsch da, wo, was jeder so reingeworfen hat, wenn das so geklingelt hat. Oh, hast du gehört, Mensch, der Reiche, der hat so viel gegeben. Da hat er ganz schön gescheppert. Ne? So. Das ist auch nicht schlecht. Ja? Es heißt hier nicht drin, dass es schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Das ist total super. Das ist total gut, wenn da Leute viel geben für Arme. Und so. Und auch da viel machen. Das ist nicht das, worauf es Jesus hier ankam. Jesus sagt aber alle die haben aus ihrem Überfluss gegeben. Das hat denen nicht wehgetan. Die haben genug. Aber diese eine Frau, die hat ihr ganzen, alles, was sie hatte, gegeben. Die weiß nicht, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten kann. Diese 2 Cent, diese 1 Cent, diese 2 Schärflein, die hätte sich noch nicht mal groß damit was zu essen kaufen können. Und wenn nur ganz wenig. Ja? Aber selbst das gab sie. Und das war alles, was sie hatte. Sie gab alles, was sie hatte. Und sie hätte es nicht müssen. Aber anscheinend hat es etwas in ihrem Herzen ausgelöst und gesagt, ich will geben. Ich will geben. Und alles, was ich habe. Man könnte sich überlegen, ja, warum tut sie das denn? Ist das jetzt überhaupt Großzügigkeit? Ist das Dummheit oder ist das Gottvertrauen? Oder ist das eine die Definition vom anderen? man weiß es nicht. Aber sie gab aus ihrem Mangel heraus. Sie gab alles, was sie hatte. Jesus sagt an einer anderen Stelle, in Matthäus 6, 3 und 4. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Ja. Tja, Jesus, was machst du jetzt mit der armen Frau? Die wollte dir vielleicht im Verborgenen geben und hast es aber hochgehoben und hochgelobt. Es scheint dir also irgendwie was Wichtiges gewesen zu sein. Und wie gesagt, so wichtig, dass er seine Leute nochmal herholte. Und vielleicht hatte das auch so eine kleine beschämende Wirkung für die Jünger. Wo Jesus sagt, so guck mal hier, die Frau gibt alles, was sie hat. Gibt ihr alles, was ihr habt? Also sagt er zu den Jüngern natürlich. Oder wie ist das für euch, das zu sehen, diese Frau? Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger da noch ein bisschen länger dran zu knabbern hatten und sich überlegt haben, was bedeutet das eigentlich? Was wollte uns Jesus damit sagen? Ja, die Jünger brauchten ja sowieso manchmal ein bisschen länger, also ich auch manchmal, so, und ich müsste auch ein bisschen wahrscheinlich drüber nachdenken und sagen, Jesus, was willst du mir eigentlich sagen? Und man könnte ja darauf auch zum Schluss kommen, dass diese Großzügigkeit, die Jesus da darstellt, dass es ein Prüfstein für unser Herz ist. Ja? Und ich merke für mich persönlich ganz oft, wie Gott mich da herausfordert, wie das Prüfsteine für mich sind. Und wo ich oft denke so, naja, bin ich eigentlich bereit zu geben? Und jetzt nicht nur Geld, ja, sondern auch meine Zeit, meine Aufmerksamkeit. Das, wovon ich echt wenig manchmal habe, also Aufmerksamkeit oder Zeit, ja, aber das zu geben, Menschen da Anteil dran zu geben. Und frage ich mal, will ich das überhaupt? Und mache ich das dann manchmal auch nur, um gehorsam zu sein? Und wenn ich das tue, ist das schlecht? Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube, dass unsere Einstellung, unsere Taten mehr und mehr in Einklang kommen sollen. Und manchmal fängt es damit an, dass ich das nicht so fühle. Dass ich nicht so denke, das ist total super, denen und denen jetzt Geld zu geben oder meine Aufmerksamkeit, um mich mit dem hinzusetzen oder den und dem mal zu besuchen. Aber ich merke, es ist gut und richtig. Ich merke, dass Gott mich dahin zieht. Und sage, okay, machen wir. Machen wir. Du bist der Chef, also machen wir das. Und das ist auch so ganz leicht, finde ich, für mich, oder mag vielleicht andere, die hier sind, auch so gehen, dass man da ins Richten kommt. Und dass ich denke so, ja, kann der das wirklich denn überhaupt wertschätzen? Ja? So, meine kostbare Zeit, die ich jetzt irgendjemandem hier gebe. Und dann kommt da ja gar nichts bei rum. So. Oder wenn Gott dir sagt, gib irgendwie Geld für irgendjemanden. Tatsächlich habe ich da, achso, ich muss hier bleiben, ne? Auf dem, so. Tatsächlich habe ich da, ich versuche mal gelegentlich ab und zu, wenn ich mal Zeit habe, mal schwimmen zu gehen. Und dann danach in der Umkleidekabine, das ist immer so dieses, wo du so Euro reinwirfst, um die Kabine Dings abzuschließen. So, ne? Diese, ich weiß nicht, was bei euch auch so ist, bei uns ist das so, da musst du einen Euro reinwerfen, da sind deine Sachen drin, dein Fach. Und dann stehe ich da und dachte so, und habe so das Gefühl gehabt, dass Gott sagt so, ey, lass den Euro drin. Ja, natürlich. Da sind die ganzen Blagen gerade beim Schwimmen drin. Ne? So, und wenn ihr jetzt rauskommt, freuen sie das in Euro. Weil wir beginnen als Kind ja auch so. Bist immer rumgegangen, ihr natürlich nicht, aber andere haben das gemacht, wenn ich weiß, die gehen immer rum und gucken so als kleines Kind, ob irgendwie ein Euro im Fach vergessen hat. Ne? Da kann man sich ja nach dem Schwimmen noch ein Eis kaufen oder so. So, und ich dachte so, na Jesus, echt jetzt ein Euro, das ist, also wirklich jetzt? Ja, ja, ich habe das Gefühl, ja, lass noch so einen Spalt auf, lass einfach stehen. Und dann kriegt das hier die größte Bratze, ja, die hier am frechsten ist, schnell da nach dem Schwimmen wieder hier raus will oder so, und der findet dann einen Euro und der braucht das doch bestimmt gar nicht. Vielleicht irgendjemand so verstecken, so vielleicht der es dann findet und dann ist das vielleicht irgendwie schöner für den. Nee, mach das mal so. Na, ich habe mich dann so durchgerungen, weil ich dachte, okay, ein Euro ist jetzt auch nicht so schlimm, außer weil ich mir den von meiner Frau geliehen gehabt vorher, weil ich kein Euro für ein Fach hatte. Und dachte so, na okay, mach's doch mal. Und dann kam ich so, nachgedacht. Ist eigentlich total egal. Wenn ich das Gefühl habe, so, ja, das ist auch Gottes Sache, was daraus wird. Ja. Ist doch gar nicht mein Ding mehr. Und wenn ich die größte Bratze, die frechste von allen findet. Ja, so, ich habe ja immer so die Vorstellung, ja Mensch, da kommt jetzt ein Kind raus und hat vorher noch gebetet, Gott, wenn es dich wirklich gibt, irgendwo, dann lass mich doch jetzt irgendwo einen Euro finden. Ne? Und ich dachte, okay, dafür ist es gut. Und ey, und wenn es so war, Halleluja, geil. Und wenn nicht, ja, wenn es, dann kriegst du halt die frechste Bratze. Ich weiß es nicht. Ja, aber das ist auch gar nicht mehr mein Ding. Das ist gar nicht mehr das, wofür ich verantwortlich bin. Aber ich merke, dass es sich trotzdem an meiner Herzenshaltung entscheidet, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, dass Gott uns da auch oft herausfordert und sagt so, wie gehen wir mit den Dingen um, die wir haben? Mit unseren Lebensträumen, mit unseren Hobbys, mit dem, was er uns anvertraut hat, mit Verantwortung für unsere Familien, für all das, was uns wichtig erscheint und wo wir stehen. Ja? Wie ist da unsere Einstellung zu? Wie ist da unser Prüfstein? Und diese und Großzügigkeit oder diese Herausforderung, die Gelegenheiten, die Gott schafft, wo wir geben können oder investieren können, ohne etwas zurückzubekommen, das ist der nächste Punkt gleich, ja, das ist ja etwas, wo wir sehen und wo wir säen, also nicht sehen mit E, sondern säen irgendwo in etwas hinein, wo wir gar nicht wissen, ob da was passiert. Ja? Und das ist ja auch Gott, der dann nachher dafür sorgt und sich für das Wachstum kümmern möchte. Großzügigkeit oder dieses Gefühl, diese Einstellung, die wir da haben, ja, offenbart oft, was in uns liegt. Zum Beispiel genau dieses Ding, erwarten wir einen Gegenwert. Ich merke das manchmal so, dass wenn ich so das Gefühl habe, Gott will irgendwie, ich soll dies und das machen, entweder mit dem Zeit verbringen oder da irgendwie auch nochmal Geld geben oder irgendwas, so, dass ich dann merke, so, ja Gott, also dass so ein theologisches, so Sachen losgehen, so irgendwie Bibelstellen, ja Gott, aber jetzt kann ich auch sagen, ne, du hast gesagt, wenn wir was geben, 30, 40, 60-fach, ne, oder 100-fach, oder wie auch immer, 40, gar nicht, 30, 60, 100, oder so ganz viel wirst du wieder zurückgeben davon, ne, so, und dann frage ich mich so, ich könnte mich doch jetzt hinstellen, das ist mein Recht, Gott, ich gebe was, investiere was, und jetzt will ich mein Benefit davon haben, jetzt will ich auch was zurückbekommen von dir. Und sagen so, ja, und das Krasse ist auch, dass Gott ja auch gesagt hat, prüft mich da drin, ob ihr weniger haben werdet, wenn ihr gebt. Ja. Dass beides stimmt. Ja. Das Geben, ohne Gegenwert zu erwarten, einfach weil Gott es sagt. Und darauf zu vertrauen, dass Gott uns versorgt und uns gibt, was wir brauchen. Und manchmal mehr, als wir denken. Und uns damit 1000 anderen Dingen beschenkt. Auf 1000 anderen Ebenen vielleicht, die wir nicht erwartet haben. Und da offenbart sich tatsächlich dann auch ganz viel von unserem Gottesbild. Wie stellen wir uns diesen Gott vor? Ist er der wie ein Automat funktioniert? Ich werfe rein und kann dann ziehen und ich weiß genau, was ich rausbekomme? 30, 60, 100-fach? Oder ist es eher so die Wundertüte? Ich werfe rein. Ich weiß, ich werde was Schönes, Gutes rauskriegen, aber wie es aussehen wird, mal schauen. Auch daran offenbart sich unsere Einstellung. Und es berührt im Endeffekt unser Vertrauen. Vertrauen wir Gott? Vertrauen wir unseren Lebensumständen oder wie auch immer? Es gibt so eine Geschichte, die hat mein Papa mir damals immer unter Tränen erzählt. Und ich teile die mal mit euch. Von meinem Großvater, den ich leider selber nie kennengelernt habe. Und das ist auch schon sehr lange her. Mein Papa war schon recht alt und sein Papa war schon recht alt, als er ihn bekommen hat und so weiter. Das ist jetzt schon 80, 90 Jahre her. Unsere Familie hatte irgendwo so ein Hof, das war so ein Familienhof und da waren Generationen von Generationen schon auf diesem Hof und der ist gewachsen und bis irgendwie Krieg kam und wir vertrieben wurden. Also meine Familie, ich war nicht dabei, lange nicht dabei, viele, viele Jahre später. Und es gibt so Geschichten um meinen Opa. Und das soll wohl ein sehr gottesfürchtiger Mensch gewesen sein, ein sehr frommer. Und eine Geschichte ist so, wie gesagt, die mein Papa mir erzählt hat, ist so, es kam eine Zeit auf, da konnte man damals schon die Ernten versichern. Dass man sagt hat, irgendjemand, vielleicht eine Versicherung oder eine Bank oder keine Ahnung, wer das gemacht hat, hat so gesagt, so hier, wenn du mal Ernteausfall hast wegen Sturm, dann zahl doch regelmäßig von deinem Ertrag, dann jetzt das was ein und dann kriegst du das zurück. Dann hast du etwas, wenn du es brauchst. Ja? Und das ist eigentlich eine super Sache. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden, ne? Das ist eine super Sache. Aber mein Opa hat irgendwie gesagt, so, ne, das mache ich nicht. Ich vertraue auf den Herrn. So. Und all das, was diese Versicherung kosten würde, das gebe ich in die Mission. So. Und ich vertraue darauf, dass mein Herr uns versorgt und beschützt. So. Und tatsächlich kam denn irgendwann der Sturm. Großer Sturm. Die ganzen Felder waren alle platt. Aber tatsächlich, um das Gebiet von Familie Janke ist kein Halm umgefallen, wird sie erzählt. Die Felder alle drumherum und in der Mitte waren platt. Da nicht. Sie standen. So. Was macht man jetzt damit? Sollen wir alle unsere Versicherung kündigen? Sollen wir uns auf den Herrn verlassen und er macht es? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen? Ja. Es gibt ein Riesenspannungsfeld. Das ist mal so und das ist beides richtig. Und ich glaube, was das für ein Zeugnis damals gewesen sein muss für die Leute, ja, die das erlebt haben, dass alles platt war, nur diese Felder nicht. Und ich hoffe, dass mein Opa und die ganze Familie gesagt haben, ja, und wisst ihr woher? Warum? Weil ich habe gesagt, so hier, ne, Gott, du machst, und er hat es gemacht, seht ihr. Dass es ein Segen für andere war. Ja? Und vielleicht ist das so der Punkt, worauf es nachher alles ankommt. Wie gesagt, ich möchte nicht sagen, kündigt eure Versicherung. Ne? Versteht mich nicht falsch. Also es ist gut, dass es das gibt. Und das ist ein Segen, dass, ja, dass viele Leute bestimmt schon erfahren haben durften, dass da jemand dann Geld gab, wenn es unbedingt nötig war. Es gibt einfach beides. Ja. Und es gab ja tatsächlich mal so Trends, wo man gesagt hat, ja, wenn du Versicherung abschließt, dann vertraust du den Herrn nicht genug. Ja? Gab es tatsächlich, ich habe das auch schon erlebt und gehört. So. Ich würde sagen, nee, das muss nicht sein. Ne? Und wir sind aber herausgefordert, Entscheidungen zu treffen. Wir sind herausgefordert, das Gute zu suchen und zu gucken, Gott, was willst du? Und das kann bei dem einen so sein, das kann beim anderen so sein. Und das ist manchmal schwierig auszuhalten. Weil wir gerne einordnen möchten in richtig und falsch. Wir möchten gerne sagen, ja, aber du so hast ja nicht genug Vertrauen, deswegen machst du das so. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen die menschliche Natur, die diese Spannungsfelder nicht so gut aushalten kann. Ein Punkt noch. Es gibt, Paulus hat was geschrieben an die Korinther. 2. Korintherbrief. Ich lese das mal vor. Kapitel 9, 6 bis 8. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch jede Gnade überreich zu geben, damit ihr in allen, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. So, Situation. Paulus schreibt an die Korinther und sagt so, hier, ich werde irgendwann vorbeikommen und für die Gemeinde in Jerusalem sammeln und bereitet euch darauf vor. Ja? Er sagt nicht, gebt euren Zehnten immer dann, so, sondern schaut, was ihr geben wollt, wo ihr in eurem Herzen Frieden drüber habt. Und das macht jetzt schon vorher, damit, wenn ich komme, ich das mitnehmen kann. Er sagt nicht, wie viel es sein muss. Er sagt auch nicht, dass es gut ist, so oder so es zu machen. Außer, stellst du mal auf, fordert natürlich glaubensmäßig als richtiger Prediger heraus und sagt so, Gott kann viel geben, wenn du viel gibst und so weiter und so weiter. Aber eigentlich zeigt er uns hier auch, wie man gute Entscheidungen treffen kann. Er sagt nämlich erstens, gebt, was ihr euch in euren Herzen vorgenommen habt. Ich verstehe das so, dass es darum geht, dass wir, und das kannst du nicht nur auf Geld anwenden, sondern generell vielleicht, wie man ein paar gute Entscheidungen treffen kann. Dass man guckt im Herzen so, Gott, ja, dass er, ich verstehe das Herz so als Schaltzentrale in dem Moment, wo ich und der Heilige Geist, wir zusammen überlegen, was machen wir? Ja? Was machen wir? Wie entscheiden wir? Und ich glaube, dass er sagt, okay, egal wie ihr euch entscheidet, trifft das in deinem Herzen, mach das mit Gott klar und hab darüber Frieden. Und dann merkst du, ja, ob du das nun, ob es für dich ein Verdruss ist, ob du betrübt darüber bist, heißt es, dass es betrübt, ob es dir schwer fällt und so. Er sagt auch mal so, okay, was spiegelt das wieder? Und tu es nicht aus Zwang. Lass dir nicht einreden, was du geben musst, sondern hab einen Frieden darüber, wie du Dinge tun kannst. Ich glaube, das ist nicht nur gut darauf zu hören, wenn es um Geld geht, sondern wenn wir generell mit Gott zusammen Entscheidungen fällen können. Zu hören, Gott, was sagst du? Den Frieden im Herzen. Berührt mich das? Findet das eine Resonanz in mir? Ja. Gott ist ja überhaupt nicht darauf angewiesen. Wissen wir auch, Gott ist nicht auf unser Geld angewiesen, auf irgendwas. Ne? Aber er sagt, daran entscheiden sich manche Dinge, so wie eure Herzenseinstellung ist. Er ist nicht davon abhängig. Aber wir und unser Herz, unsere Einstellung, unsere Haltung, wie wir mit Dingen umgehen, das zeigt sich daran. Und daran soll gearbeitet werden. Dass das, was wir glauben und unsere Taten in dem Bereich zusammenkommen. Deswegen hat Jesus gesagt, hier guckt mal, diese arme Frau, die Witwe, was sie glaubt und was sie tut. Großzügigkeit kann ein Ausdruck unserer Herzenshaltung sein. Und manchmal muss da Tun und Glauben zusammenkommen, in die eine oder andere Richtung. Und manchmal ist es gut, sich immer diesen Schritt nochmal zu gönnen, zu sagen so, hey, Gott, gib mir einen Frieden darüber. Lass uns überlegen, was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Wie soll ich da Entscheidungen treffen? Und dann darauf zu hören, dass man einen Frieden darüber hat und nicht einen bitteren Nachgeschmack. Ja? So, weil das wäre das, so dieses Betrübnis oder Zwang. Gott fordert uns heraus. Gott fordert mich immer wieder heraus. Und ich denke, und er liebt es, glaube ich, ehrlich gesagt, uns herauszufordern. Es macht ihm, glaube ich, ehrlich Spaß. Auch wenn uns manchmal nicht so sehr. Aber ich glaube, dass es etwas ist, ja, wo er Spaß dran hat, uns immer ein Stück weiter herauszufordern, weil wir immer wieder dann herauskommen aus unserer Komfortzone und neu schauen müssen, okay, Gott, was denkst du dazu? Neu unser Vertrauen auf ihn zu werfen, ihn zu fragen. Und nicht zu denken, ja, wir wissen eigentlich, wo es lang geht und wir wissen, was da passiert und wir wissen, wie man das alles richtig macht. Vielleicht wisst ihr das in Remscheid so, ich weiß das oft nicht so. Und ich brauche das. Und ich glaube, dass es etwas ist, ja, wo wir gut daran tun, da dran zu bleiben. Amen. Wir machen jetzt noch ein bisschen Lob.